Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Novo College Podcast für und von Strahlentherapeuten. Grey Matter. Taucht mit uns ab in die Welt der Strahlentherapie und Radioonkologie. Unser heutiges Thema lautet: IDH mutiert, MGMC methyliert, Ärztin verwirrt. Neuropathologin und Strahlentherapeutin klären auf. Zu Gast sind Dr. Viktoria Ruf und Dr. Melissa Reutemann. Viel Spaß bei der 7. Folge Grey Matter mit Olaf Wittenstein.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer 7. Folge des Strahlentherapie-Podcasts für Deutschland. Und unser heutiges Thema behandelt die Pathologie, genau genommen die Neuropathologie. Da gab es ja im Rahmen der neuen WHO-Klassifikation ein paar Änderungen. Und um das zu besprechen, habe ich jetzt an meiner virtuellen Seite einmal Frau Dr. Viktoria Ruf. Hallo, Viktoria.
Hallo.
Viktoria ist Oberärztin am Zentrum für Neuropathologie und Prionforschung an der LMU in München. Als zweiten Gast oder Gästin habe ich Frau Dr. Melissa Reutemann. Hallo, Melissa.
Hi.
Melissa ist Oberärztin für medikamentöse Tumortherapie in der Strahlentherapie hier am Campus Kiel vom UKSH, also wo auch ich arbeite. Und ich freue mich sehr, euch beide dabei zu haben und möchte so ein bisschen, um einmal euren Start aufzulockern, kurz fragen, liebe Melissa, was war das Letzte, was du gemacht hast, bevor jetzt die Aufnahme losgehen sollte?
Dir einen Kaffee gekocht. Ansonsten.
Vielen Dank dafür.
Genau.
Okay, Viktoria, was war es bei dir?
War jetzt gerade noch in der Oberarztbesprechung.
Okay, angenehm oder gestresst?
Es war ganz angenehm, ja.
Okay, gut.
Alles gut.
Schön, dann würde ich sagen, sind wir einfach mal bereit und steigen einfach mal direkt ein. Und da geht die erste Frage an die Neuropathologie. Wenn wir Hirntumore klassifizieren in unterschiedliche Grade, also letzten Endes ja die WHO Grade 1 bis 4, die es ja immer noch gibt. Was ist so ein bisschen pathologische Medizinstudiumswiederholung eigentlich die Kernzahl, auf die es ankommt, um diese Grade einzuteilen?
Also was wir ja machen bei der Diagnostik von Hirntumoren, ist einmal die Klassifizierung, also dass wir die Entität tatsächlich festlegen, sagen, ist es ein Astrozytom, ist es ein Oligodendroglium oder ein Ependymom. Und das andere ist die Gradierung. Die hängt natürlich sehr stark davon ab, was wir sagen, was das eigentlich für eine Tumorentität ist. Wichtig für uns, um einen Tumor dann ordentlich gradieren zu können, ist, dass wir einfach alle histologischen Merkmale, alle morphologischen Merkmale, die wir für die Gradierung brauchen, inzwischen auch molekulare Merkmale, dass wir die erfassen können in dieser Gewebeprobe, die wir haben. Das heißt, die Gewebeprobe muss einfach repräsentativ genug sein. Also das ist letztendlich das, worauf es uns wirklich ankommt. Wenn wir das nicht machen können, also wenn wir zu wenig Gewebe haben oder das Gewebe nicht repräsentativ genommen wurde, dann haben wir einfach da das Problem, dass wir vielleicht einfach auch einen falschen WHO-Grad vergeben. Also tendenziell eher einen zu niedrigen WHO-Grad.
Okay, weil im Grunde nicht in einer kleinen Gewebeprobe unter Umständen dann die höhergradigen Anteile noch nicht zu sehen sind.
Genau, also es geht ja darum, dass wir zum Beispiel für die Glioblastome die Kriterien haben, dass wir da Gefäßproliferate oder Nekrosen mit drin haben müssen. Wenn jetzt die Tumorprobe eher im Randbereich entnommen wurde oder in so einem Infiltrationsbereich, dann sieht man das unter Umständen nicht. Und das ist jetzt nicht mehr so schlimm, weil wir natürlich jetzt mit der neuen WHO-Klassifikation die molekularen Marker noch mit dabei haben. Aber früher war das dann so, dass wir relativ häufig dann mal ein Astrozytom Grad 2 rausgegeben hat und man sich aber gewundert hat, warum der Verlauf eigentlich so schlecht ist.
Okay, also im Grunde betrifft das ja aber dann immer nur Biopsien, oder? Also bei einer kompletten Tumorentfernung habt ihr zwangsläufig genug Gewebe oder gibt es da auch manchmal Probleme?
In der Regel haben wir da genug Gewebe. Das hängt natürlich davon ab, wie groß die Läsion generell ist und wie gut diese Läsion zugänglich ist. Ja, also wenn natürlich der Neurochirurg schon sagt, ich kann da nur einen Teil rausnehmen, ist das vielleicht auch genau der Teil, wo man nicht das volle Spektrum sieht. Aber in der Regel ist es so, dass wir natürlich mit den größeren Resektaten weniger Probleme haben.
Wie lange bewahrt ihr die Resektate auf?
Also verpflichtet sind wir 10 Jahre Paraffinblöcke aufzubewahren. Hier in München können wir es uns platztechnisch leisten, dass wir die deutlich länger aufbewahren. Also wir haben sicherlich noch Paraffinblöcke aus den 60ern, 70ern.
Okay, und wie oft kommt es dann dazu, dass man oder eine Nachuntersuchung nochmal macht mit einem alten Block oder vielleicht abgleicht mit einem neuen Resektat?
Also den Abgleich machen wir immer wieder mal, weil wir natürlich jetzt auch wenn man so sagt, verbesserte Therapien wesentlich mehr Überleber dann auch hat, wesentlich mehr überlebende Patienten hat, da gleichen wir sehr viel ab. Es kommt durchaus auch vor, dass wir mal aus den 90ern Fälle nochmal rausziehen, wo damals einfach trotzdem natürlich nach bestem Wissen und Gewissen eine Diagnose gestellt worden ist, die wir heutzutage aber eben so nicht stellen würden. Und dann stand damals eben zum Beispiel eine Glioblastom-Diagnose im Raum und der Patient oder die Patientin hat trotzdem 30 Jahre überlebt. Und dann zieht man diesen Fall natürlich nochmal raus, schaut sich an, was das war und stellt dann fest, das war ein IDH-mutiertes Gliom.
Ja, okay. Jetzt hast du ja angesprochen, oder ich habe es ja auch gesagt, mit der neuen WHO-Klassifikation haben sich Dinge geändert oder ihr dürft zusätzliche Informationen hinzuziehen. Was ist denn eigentlich an Therapiemodalitäten jetzt möglich, außerhalb der reinen histologischen Zellbegutachtung? Ich sage mal jetzt Stichwort NGS und 850-K-Analyse. Also was ist alles dazugekommen in den letzten Jahren?
Also was generell dazugekommen sind, sind sehr, sehr viel mehr Einzelgenuntersuchungen. Das fängt an beim MGMT-Promoter-Status, was ja ein prädiktiver Faktor ist, also eine Aussage darüber macht, wird die Chemotherapie wahrscheinlich anschlagen oder nicht, über eben IDH-Status, TERT-Promoter-Status, LOH1P19Q. Das ist was wir ja mit der WHO-Klassifikation 2016 schon zunehmend gemacht haben, was jetzt aktiv auch in die neue WHO-Klassifikation von 2021 eingeflossen ist, sind die 850K-Methylom-Analysen, also speziell im Bereich Neuropathologie sind die 850K-Methylom-Analysen mit eingeflossen für die Diagnostik, weil wir damit ja eben auch Tumoren klassifizieren und diagnostisch einordnen können und eben jetzt für vor allem, also zum Teil für diagnostische Zwecke, aber vor allem eben auch zur Frage, können wir da therapeutische Optionen anbieten, zunehmend auch Next-Generation-Sequencing und Panel-Sequenzierung.
Was genau bedeutet jetzt 850K-Analyse? Also ja, was macht ihr?
Das ist immer so ein bisschen die Frage. Man sagt ja immer schnell mal, wir machen 850K und keiner weiß so richtig, was man da macht. Was wir bei der 850K-Analyse machen, ist ja, dass wir das Methylom analysieren. Ja, also man hat festgestellt, dass bestimmte Tumorentitäten einen ganz bestimmten Fingerabdruck haben im Methylom. Also die DNA ist methyliert und zwar an ganz bestimmten Stellen. Das sind immer wieder ganz bestimmte Gene oder ganz bestimmte Gruppen von Genen methyliert. Und das ist relativ konstant über bestimmte Tumorentitäten. Ja, und man kann dann, wenn man in einem Tumor dieses Methylierungsmuster untersucht, relativ gut abgleichen. Also man hat eine riesige Referenzdatenbank, mit der man dann abgleichen kann, wie dieses konkrete Methylom, in dem Fall, den ich untersuche, zu den Methylomen passt, die in der Datenbank hinterlegt werden. Da wird dann eine Übereinstimmung berechnet und dann kann man mal mehr, mal weniger gut den untersuchten Tumor einer bestimmten Entität oder einer bestimmten Methylierungsklasse zuordnen.
Okay. Bei der Analyse, sage ich mal, welche ganz konkreten Befunde kommen denn daraus? Also was schreibt ihr, also was nehmt ihr aus der Methylom-Analyse von unseren quasi bekannten, ich habe sie ja auch in der Liste, die ihr beide vorliegen habt, aufgezählt. Also was ist das Ergebnis der Methylom-Analyse zum Beispiel?
Also was wir bei der Methylom-Analyse bekommen, ist einmal das Classifier-Ergebnis, also wirklich dieser Abgleich dieses Methylom-Fingerabdrucks mit dem, was in der Referenzdatenbank hinterlegt ist, so dass wir sagen können, zum Beispiel, das Tumorgewebe zeigt eine sehr hohe Übereinstimmung mit der Methylierungsklasse pilozytisches Astrozytom oder mit der Methylierungsklasse Glioblastom. Und das andere, was wir da an Informationen rausziehen können, sind Kopienzahlveränderungen. Ja, also das ist im Grunde so ein Nebenprodukt, aber auch das ist natürlich diagnostisch sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel eine 1p19q-Codeletion hat. Wie man das eben bei Oligodendrogliomen hat, würde man das da sehen oder auch das klassische 7+10-Muster, also Zugewinn von Chromosom 7, Verlust von Chromosom 10, was charakteristisch ist für Glioblastome, das würde man da auch sehen. Also man hat zum einen den Classifier oder die Classifier-Ergebnisse, zum anderen dann die Kopienzahlanalyse.
Okay, ja, wie ich das verstehe, kann man die zum Beispiel die 1p19q-Codeletion ja auch ohne 850K-Analyse rausfinden. Macht ihr die, also wie funktioniert das und macht man das noch oder stützt man sich jetzt nur noch auf die 850K-Analyse?
Nein, also wir machen bei den Oligodendrogliomen nicht standardmäßig eine 850K-Methylom-Analyse, sondern bestimmen 1P19Q mithilfe von der Mikrosatellitenanalyse. Das ist eine Möglichkeit, das zu bestimmen. Eine andere Möglichkeit wäre das über eine Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung, also über eine FISH zu machen.
Okay, dann Liste weiter, MGMT-Status. Worüber bestimmt ihr den?
Das machen wir auch über zwei Methoden. Zum einen gibt es die Möglichkeit, das über eine PCR zu machen, und zwar mit einmal Primern, die nicht methylierte Sequenz binden und Primern, die nur die methylierte Sequenz binden. Das heißt, wenn keine Methylierung vorliegt, dann binden diese Primer da nicht und man erhält kein Amplifikat. Das ist eine, das ist allerdings sehr ungenau. Also das machen wir im Wesentlichen zum Screenen. Was wir dann machen, ist eine Bisulfid-Sequenzierung. Über diese Bisulfid-Behandlung kann man sozusagen diese Methylierungsstellen sich markieren. Wir sequenzieren das dann und schauen eben, wo die Methylierung erhalten ist oder nicht. Also zählen dann sozusagen die Methylierungspositionen, die wir kennen, durch und schauen, wie viele sind methyliert und wie viele sind nicht methyliert. Und das sind 25 Positionen und wir machen das dann so, dass wir sagen, wenn mindestens 30 Methylierungsstellen methyliert sind, dann werten wir das insgesamt als methyliert.
Jetzt ist ja, da kann Milica mir das bestätigen, glaube ich, wenn wir Fälle im Tumorboard diskutieren und eigentlich schon wissen, ja, ist wahrscheinlich ein Glioblastom, steht der MGMT-Status ja häufig noch aus. Und ich glaube, gerade Milica macht davon auch dann ihre Therapieentscheidung manchmal parallel zur Strahlentherapie abhängig. Und frage an dich, weil ich nur im Tumorboard bin, aber dann die Patienten nicht sehe, wie lange wartest du manchmal auf den MGMT-Status, Milica?
Also wir warten manchmal auch länger als 14 Tage und manchmal werden dann die Neurochirurgen sehr unruhig und ungeduldig, weil die Patienten natürlich auch wissen wollen, wie es weitergeht. Also teilweise haben wir auch schon über 4 Wochen gewartet, wobei die Aussage der Neuropathologen dann war, dass sie es nicht genau sagen konnten. Also das ist nicht, zum Teil steht dann nicht bestimmbar. Das wäre so meine Frage, wann kommt sowas denn raus, dass es nicht weder positiv noch negativ, sondern nicht bestimmbar ist. Aber wir warten durchaus mindestens 1 bis 2 Wochen, also würde ich schon sagen, ja.
Also nicht bestimmbar hängt dann vermutlich, oder ich kann jetzt auch nur für uns sprechen, aber hängt bei uns in der Regel daran, wenn das Gewebe schwierig ist. Also wenn man nur schlecht DNA extrahiert bekommt, wenn die DNA-Qualität schlecht ist, wenn die Bisulfid-Konvertierung nicht so richtig funktioniert und man zum Beispiel auch für die Sequenzierung kein Amplifikat hinbekommt. Also wir haben das schon durchaus so, dass wir das 1-2 Mal probieren, dass wir versuchen, Amplifikat für die Sequenzierung hinzubekommen. Aber es funktioniert einfach nicht. Und das hat dann auch keine technischen Gründe, weil wir jetzt zu blöd sind, sondern das liegt dann im Zweifelsfall wirklich tatsächlich mal am Gewebe oder dass man mal ein Gewebe erwischt, wo einfach nur viel Nekrose drin ist. Dann kriegt man auch keine vernünftigen Ergebnisse.
Im Idealfall, wie lange dauert einmal quasi die histologische Begutachtung und dann eben MGMT-Statusbestimmung, also bis ihr bei der Diagnose seid?
Also wenn alles super glatt läuft, dann ist es so, dass der Patient am Montag biopsiert wird. Wir sehen am Dienstag dann die Schnittpräparate, können Dienstag, Mittwoch dann auch einen ersten schriftlichen Befund rausgeben. Und bei uns ist donnerstags das Tumorboard. Wenn tatsächlich alles glatt läuft, die Proben passen, die Probenqualität gut ist, können wir am Donnerstag auch schon die ersten Ergebnisse, also einschließlich MGMT-Promoter-Status, mit ins Tumorboard geben.
Okay, cool. Dann einmal weiter noch in unserer Liste. IDH1 und 2 Status. Was ist der Unterschied zwischen IDH1 und IDH2?
Also für den Patienten macht es nicht wirklich einen Unterschied. IDH1 ist das Nukleär oder die nukleär-kodierte Isocitat-Dehydrogenase. IDH2 ist die mitochondriale Isocitat-Dehydrogenase. Also es sind im Grunde zwei Isoformen, die an unterschiedlichen Stellen kodiert sind. Wie gesagt, vom Outcome her macht das nicht wirklich einen Unterschied. Die IDH1-Mutationen haben wir natürlich deutlich häufiger als die IDH2-Mutationen. Ich muss mal einmal nachschauen, ob das nicht ein Quatsch ist, was ich da erzähle, aber ich glaube schon.
Komm, aber wusste ich nicht. Mit den zwei unterschiedlichen Positionen in der Zelle quasi wusste ich nicht. Spannend. Und ja, also jetzt, bevor die Liste 1:1 weiter durchgehen, interessiert mich eigentlich noch das TERT-Gen. Weil das ist was, das habe ich in der Podcast-Vorbereitung erst entdeckt und war mir noch gar nicht so richtig geläufig. Ich weiß nicht, Melissa frage ich zuerst als Strahlentherapeut, ist es dir schon geläufig oder musst du auch passen?
Ich glaube, ich habe es damals, als ich hier für die Klinik intern diese neue Klassifikation vorbereitet habe, habe ich das gesehen und bei den neuen Leitlinien und bin dann quasi elegant rübergeflogen, weil ich gesagt habe, da verlasse ich mich auf die Pathologen und was die dazu sagen und ob das relevant ist. Aber irgendeine ansatzweise eine Idee, was es genau ist, nein.
Das heißt, wir haben ja eine noch nicht klinische Anwendung des Ganzen. Aber die Pathologie weiß was darüber. Was denn, Victoria?
Ja, also für uns, muss ich sagen, ist das ein ausgesprochen hilfreiches Gen, das uns immer auch so ein bisschen hilft, wenn die Histologie unklar ist. Also teilweise ist es so, dass wir in der Histologie sehr, sehr wenig sehen und uns fragen, ist da jetzt überhaupt Tumor drin? Ist es Normalgewebe? Ist es einfach reaktiv verändertes Gewebe? Und es ist häufig so, dass wir da eine TERT-Promoter-Mutation nachweisen. Das ist schon mal ein erster Hinweis darauf, dass da Tumor drin ist. Kennengelernt haben wir das TERT-Gen, beziehungsweise es geht eigentlich gar nicht um das TERT-Gen, sondern es geht um den TERT-Promotor. In dem Zusammenhang, dass man sich mal diese ganzen IDH-Wildtyp-Astrozytome angeguckt hat, als das aufkam mit IDH-mutiert und IDH-Wildtyp. Und da hat man festgestellt, da gibt es durchaus Astrozytome wie HOGAT 2, die haben einen sehr schlechten Verlauf. Ja, also das ist irgendwie dann immer sehr überraschend gewesen, weil man ja gedacht hat, die verlaufen gut, sind wie HOGAT 2. Und hat sich die dann aber mal molekular genauer angeguckt und hat unter anderem festgestellt, dass ganz viele von denen, nicht nur WHO-GAT2, sondern auch WHO-GAT3, dass die zum Beispiel TERT-Promoter-Mutationen haben. Und dann hat man festgestellt, dass die Tumoren, die diese TERT-Promoter-Mutationen haben, einen deutlich schlechteren Verlauf haben. Und mittlerweile ist es ja so, dass auch die TERT-Promoter-Mutation eingegangen ist in die neue WHO-Klassifikation beim Glioblastom. Das heißt, wenn wir eine TERT-Promoter-Mutation nachweisen bei einem diffusen Gliom, jetzt aber zum Beispiel auch nicht die Kriterien erfüllt haben, die histologischen Kriterien wie Gefäßendothelproliferate oder Nekrosen, dann können wir mit der TERT-Promoter-Mutation das zum Glioblastom machen. Also es gab so eine Zwischenlösung, wo wir gesagt haben, wir haben das dann genannt diffuses Gliom mit molekularen Markern eines Glioblastoms. Aber jetzt dürfen wir es wirklich auch konkret Glioblastom nennen. Woher kommt das vielleicht? Dazu noch ein, zwei Sätze. Also es steht für Telomerase Reverse Transcriptase. Das ist eine Untereinheit von der Telomerase, die ja normalerweise die Chromosomenenden verliert und spielt da einfach eine Rolle in der Immortalisierung der Tumorzellen, sodass die dann eben, wenn so eine Mutation im Promotor vorliegt, vermehrt einfach anfangen zu wachsen und auch nicht mehr absterben, also einfach immortalisiert sind. TERT-Promoter-Mutationen findet man bei Glioblastomen, aber eben auch bei zum Beispiel Meningiomen. Wenn wir da eine TERT-Promoter-Mutation nachweisen, führt das automatisch dazu, dass wir ein Meningiom als GAD3 gradieren müssen. TERT-Promoter-Mutationen bedeuten aber nicht notwendigerweise Malignität, weil zum Beispiel auch einfach 90% der oligodendroglialen Tumoren TERT-Promoter-Mutationen haben.
Okay, gibt es die TERT-Promoter-Mutation gegebenenfalls auch bei extrakraniellen Tumoren?
Ja, also zum Beispiel bei malignen Melanomen ist das neben der BRAF-V600E-Mutation auch eine relativ häufige Mutation.
Okay, jetzt haben wir ja schon viel über die Glioblastome und Ideabildtyp-Astrozytome quasi oder überall angesprochen, was im Grunde die Änderung dann mit der Klassifikation 2021 war. Bevor wir jetzt bei diesen Grad 4ern sind, hat sich bei den Grad 1 bis 3ern was getan durch die Klassifikationsveränderung?
Bei den Gliomen oder bei welchen Tumoren? Da hat sich natürlich insofern was getan, dass wir die Entitäten so ein bisschen umstrukturiert haben. Also wir haben natürlich bei den diffusen Gliomen jetzt die Unterteilung Adult Type versus Pediatric Type. Und da wurde das Ganze so ein bisschen umsortiert. Also wir haben ja bei den adulten diffusen Gliomen jetzt im Grunde nur noch drei Entitäten. Das sind die Glioblastome IDH Wildtyp, die Astrozytome IDH mutiert und die Oligodendrogliome IDH mutiert und 1P19Q co-deletiert. Insofern hat sich da schon ganz deutlich was geändert. Und dann gibt es natürlich auch viele andere Entitäten, die jetzt auf diese anderen in diese anderen Kategorien verteilt wurden. Also die pilozytischen Astrozytome sind jetzt bei den pädiatrischen oder bei den Pediatric-Type-Tumors gelandet.
Okay. Miliza, du siehst ja meistens die Grad 4er, weil es doch bei uns als Zentrum das der häufigere Anteil ist. Die Unterschiede zwischen Glioblastom IDH-Wildtyp und Astrozytom IDH-mutiert. Hast du so grob ein Gefühl, prozentual, wen du mehr hast oder weniger von dem Ganzen?
Ja, ganz klar die Glioblastome, die IDH-Wildtyp. Und wenn ich nochmal was zu dieser neuen Klassifikation, also ich fand, dass es für mich als jetzt Nicht-Pathologin diese Abspeckung, dass es nicht mehr so viele verschiedene, das fand ich sehr vorteilhaft, weil es ist wirklich, man muss sich immer wieder überprüfen, oh Gott, was war jetzt mutiert? Wann ist es ein Oligodendroglium? Und jetzt ist das für uns Nicht-Pathologen wirklich, finde ich, strukturierter und klarer nachvollziehbar, dass da es nicht mehr so viele Gruppen gibt. Fand ich das sehr positiv, diese Entwicklung. Und definitiv, ich habe jetzt zur Vorbereitung einmal so eine interne Statistik aufgerufen von den letzten 3-4 Jahren. Und es sind der größte Anteil sind Glioblastome. Die Wildtyp-Glioblastome, die ja jetzt quasi das Wildtyp ja das Glioblastom bestimmt und nur vereinzelte Astrozytome. Also in den letzten 2 Jahren habe ich gesehen, hatten wir 5 Patienten mit den Astrozytomen Grad 4, den IDH-mutierten Astrozytomen, gerade diese Neuklassifikation. Wobei natürlich jetzt, wenn man einmal durchgucken würde, ab vor dieser neuen Klassifikation würden wahrscheinlich noch ein paar mehr als solche bezeichnet werden. Und das ist ja auch die Schwierigkeit jetzt bei der Studieninterpretation. Was wurde wie bezeichnet zur Initiierung der Studie und was kann man daraus jetzt schließen? Das wird noch ein bisschen, das ist noch im Moment das Problem, glaube ich.
Auf Studien gehen wir noch gar nicht ein. Erstmal nur der klinische Alltag.
Ja.
Von der Aufteilung oder von der Prognose, wie unterscheiden sich die beiden?
Also auch da habe ich so ein bisschen geguckt, diese 5 Patienten mit dem Astrozytom Grad 4, was auffällt, es sind vor allem sehr junge Patienten. Also das ist das, was im Vergleich jetzt zum Glioblastom, die wir behandeln, sind der älteste ist Jahrgang 71 und der jüngste Jahrgang 99. Also es ist schon eher die jüngere Gruppe. Und ich habe das Gefühl, wobei man sagen muss, da spielt auch der MGMT-Promoter, die Methylierung, eine Rolle, dass die positiv methyliert sind, laufen besser. Im Moment, so Stand der Dinge jetzt, als die Glioblastome, die klassischen Glioblastome IDH-Wildtyp.
Mag ja vielleicht auch an den Therapiemöglichkeiten liegen. Jetzt einmal Switch zur medikamentösen Tumortherapie. Welche Therapieunterschiede hast du? Du hast gerade methyliert, also MGMT wieder angesprochen und zwischen den beiden Wildtyp- und Mutiert-Klassifikationen. Was ist so der erste Standard nach OP und Bestrahlung oder bei Bestrahlung?
Also wenn wir jetzt nur die Grad 4 nehmen, also was ich fand, du fragtest ja auch, was so der größte Unterschied jetzt mit der neuen Klassifikation ist. Und ich finde, das ist der bei den Grad 3 Tumoren, Astrozytomen, bei den Mutierten. Da haben wir ja bis dato immer die kombinierte Radiochemotherapie durchgeführt. Und da zeigt sich ja jetzt, dass es keinen zusätzlichen Benefit hat, wenn man bei den mutierten Astrozytomen Grad 3 die Chemotherapie während der Bestrahlung dazu nimmt, sondern sie sequenziell verabreicht. Das fand ich schon sehr revolutionär. Das haben wir bis dato ja so nicht gemacht, sondern haben immer alles gleich simultan gemacht. Und das machen wir jetzt schon sehr konsequent. Und da, das finde ich die größte Neuerung. Und bei den Grad 4, ja, ich sage jetzt mal so, das gute Temodal, das gute Temozolomid ist so erste Wahl. Erstmal unabhängig vom Methylierungsstatus des MGMT-Promotors ist das die erste Wahl, ja.
Okay, das heißt im Grunde ja, klar, Operation, Radiochemotherapie bei den Grad-4ern begleitend, anschließend Temodal noch nach der Radiochemo weiter. Und wir wissen ja, dass es dann Rezidiv bei vielen irgendwann gibt. Unter Umständen wird das ja nochmal operiert. Und dann jetzt nochmal die Frage an Victoria. Du hast ja gesagt, klar, ihr gleicht das dann mit den Alten ab. Seht ihr bei den Rezidiven denn Veränderungen oder auch irgendwelche Sachen, dass man darauf schließen kann, okay, hier hat die Chemotherapie irgendeinen Selektionsdruck hervorgerufen, dass sich die Zellen verändern? Oder ist das immer eindeutig die gleiche Tumorentität?
Also was wir häufig sehen, sind natürlich ausgeprägte therapieassoziierte Veränderungen, zum Beispiel Nekrosen oder dass die Gefäße dann anfangen zu sklerosieren. Wo wir jetzt natürlich nicht speziell drauf gucken, was wir aber ab und zu tatsächlich jetzt mal im Rahmen von interessanten Fällen hatten, war, dass man schon gesehen hat, dass es da bisweilen eine Selektion von bestimmten Subklonen gibt. Aber also im Großen und Ganzen ist es schon so, dass es letztendlich der Tumor ist. Also wir gleichen ja manchmal auch nochmal die Molekulargenetik ab und sozusagen die übergeordneten Veränderungen finden wir da in der Regel schon alle.
Das klingt ja dann so, als sei der nicht so stark in der Genetik sichtbare Selektionsdruck eine Erklärung dafür, dass Temodal auch in der Zweitlinie verwendet werden kann. Also immer wieder Temodal.
Mediza, unabhängig davon, hatte ich mal gesagt, dass wir Temodal ja am liebsten zu Beginn dann der Therapien geben. Bevor konkret es um die Zeiträume geht, wann man was macht, welche anderen Medikamente gibt es denn zur Chemotherapie bei Glioblastomen oder IDH mutierten Astrozytomen noch? Also was ist das Repertoire, was du zur Verfügung hast?
Das Repertoire ist sehr bescheiden, immer noch und leider muss man sagen. Wir haben noch das Cicinu, das Lomustin aus der Ära vor Temozolomid, was ja jetzt wieder aufkam als in Kombination mit Temozolomid. Das waren ja die Daten von Herrn Herrlinger, dass man bei den Glioblastomen, die MGMT-Promotor-methyliert sind, dass man da die Kombination in der Primärtherapie bestehend aus CCNO und Temozolomid anwendet, um quasi beide Medikamente gleich einzusetzen, so ungefähr gleich die Kanone rausholen und nicht nur ein bisschen mit Pistole. Und ansonsten, wenn man die Kombination nicht macht, gibt es außer dem Temozolomid im Grunde das CCNU. Das ist so unser zweites, ich sage mal, mein Köcher, den ich habe, in meinem Kleinen sind die zwei. Und das ist sehr, sehr wenig. Und eventuell noch, und da würde ich Victoria gerne fragen, es gibt ja diese kleine Anteil der Patienten, die diese BRAF-Mutation haben. Bei den Glioblastom-Patienten, glaube ich, verschwindend gering der Anteil. Da gäbe es ja eventuell, da gibt es ja auch Daten, dass da eine Kombination aus Dabrafenib und Trametinib möglich wäre, aber wir sehen die ja kaum. Also auch wenn wir das nachbestimmen lassen, ich habe bis jetzt keinen Patienten oder Patientin gesehen, die bei Glioblastom eine BRAF-Mutation hatte. Ist das wirklich so selten? Frage an dich.
Also wenn es das wirklich gibt bei Glioblastomen, beziehungsweise wenn das wirklich Glioblastome sind, die diese V600E-Mutation haben, dann ist es enorm selten. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das nicht einfach Fehldiagnosen manchmal sind, zum Beispiel von pleomorphen Xanthoastrozytomen. Also es gibt schon diese epitheloiden Glioblastome, wo man das sagt. Aber da wäre ich vorsichtig und da müsste man erstmal abklären, ob das wirklich klassische Glioblastome sind.
Okay. Ja, Olaf, also du siehst, es ist bescheiden. Es gab ja eine Zeit lang, hatten wir das Bevacizumab. das Avastin, was aber in Deutschland nicht zugelassen ist für die Diagnose, für die Therapie eines Glioblastom-Rezidivs. Das konnten wir bei einigen Patienten anwenden, versuchsweise anwenden, weil die Kosten übernommen wurden, von der Bundeswehr zum Beispiel. Aber da muss man sagen, bestätigt sich, dass das in den Studien gezeigt wurde, dass die alle negativ gelaufen sind. Also wir haben keinen Benefit davon gehabt. Und dann wird's mau.
Deswegen unterschiedliche Schemata.
Deswegen unterschiedliche Schemata, um das Maximum rauszuholen aus den Medikamenten, die wir haben, ja.
Genau. Okay, dann da ganz kurz, Timo, da in welchen Schemata gibst du es?
Wir fangen, wenn wir es in der adjuvanten Situation, wenn wir jetzt davon sprechen, in der parallel zur Bestrahlung, ist es ja für alle gleich mit den 75 Milligramm pro Quadratmeter täglicher Einnahme. In der adjuvanten Situation fangen wir mit dem 5-23-Schema an, also 5 Tage Therapie, 23 Tage Pause, zyklusweise. Eventuell kann man es intensivieren, wenn wir Verdacht auf ein Rezidiv haben und die Patienten sind methyliert, MGMT-Promoter methyliert, dass wir es intensivieren auf das NOA-8-Regime mit 7 Tage Einnahme, 7 Tage Pause oder das sogenannte metronomische Schema für die Patienten, die das mit den 7 Tagen in dem Switch One Week On, One Week Off nicht gut tolerieren, dass man die eventuell mit dieser metronomischen Schema besser behandelt bekommt, dass die quasi zweimal täglich die niedrigste Dosierung, also 20 Milligramm einnehmen. Das vertragen die meisten sehr gut, weil sie wenig Begleitmedikamente dazu brauchen. Und das ist auch langfristig gut gebbar, weil es auch wenig Einfluss auf die Blutbildung hat. Also braucht auch nicht viele Laboranalysen. Ein sehr elegantes Konzept, finde ich, für ältere Patienten oder für Patienten, die es insgesamt nicht so gut tolerieren, als Intensivierungsmöglichkeit vom Timodal, vom Timozolomid.
Okay, also letzten Endes dann die unterschiedlichen Konzepte, um die Therapien aufrechthalten zu können. Also gar nicht ein anderer Ansatz in der Kausalkette, sondern nur, wie schaffe ich es, dass ich Patienten Therapie treu halten kann?
Genau so, weil ich der Meinung bin, und das ist so meine klinische Erfahrung, habe ich so in keiner Studie gesehen, aber das ist, muss ich jetzt sagen, es ist wichtig, dass es für die Patienten stimmig ist. Ich habe nichts davon und die Patienten noch weniger, wenn man etwas durchprügelt, weil es so in den Leitlinien steht, dass man sagt, so, das muss man jetzt nach Schema F machen und die Patienten dann nach einigen Zyklen die Kapseln nicht mehr sehen können oder wir immer mehr Pause machen müssen, weil es ihnen nicht gut geht, sondern wir haben die Range in der Dosis, wir haben diese verschiedenen Schemata und da muss man einfach schauen, was ist für diesen Menschen, der jetzt gerade vor mir sitzt, das geeignetste.
Genau, und da kommt ja im Grunde noch jetzt die vierte Therapiemodalität, eine TT-Fields noch mit rein, die ja auch sehr speziell für die einzelnen Patienten anwendbar sein müssen, damit das Ganze klappt.
Ja.
Jetzt so für dich aus der, ja, wirklich aus der klinischen Anwendung. Was bedeutet das für dich, wenn die Patienten TT-Fields machen, ne, und eben dann in der adjuvanten Timodaltherapie sind und aus irgendeinem Grund wird es mit den TT-Fields zu viel oder das Timodal drückt aufs blutbildende System? Wo stehen die dann oder was wird denn zu viel? Mit was hören die dann auf oder wie greifen die sich daran fest, weiterzumachen?
Ja, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ich erlebe immer wieder die Patienten, die ganz bewusst sich entscheiden und sagen, ich möchte alles, was es im Moment was es gibt in der Behandlung meines Tumors, möchte ich ausprobieren. Und da sind wir ja sehr dankbar, dass die TT-Fields, dass es diese Option als rein physikalische Option auch gibt. Wenn die sich dafür entscheiden, die das auch wirklich konsequent und gut tragen. Und deswegen rate ich immer, wenn die Patienten nicht entschlossen sind, wir sagen immer, man kann versuchen, kann man es. Und manche sind dann überzeugt nach dem Versuch. Manche wiederum sagen, gut, dass ich es probiert habe, es ist nichts für mich. Aber zumindest die Option zu haben, ich habe es probiert.
Victoria, einmal kurz noch zu dem gleichen Thema, erstes, zweites, drittes Rezidiv. Von deinem Gefühl, siehst du mehr Rezidive als früher zum Beispiel, als vielleicht vor 10 Jahren oder so? Also dass öfter nochmal neue Proben kommen?
Ja, also wir sehen deutlich mehr Rezidive, zum Teil auch bei Glioblastomen, wo wir deutlich längere Überlebensraten auch haben, als wir das gesehen haben, als ich zum Beispiel angefangen habe vor an die 10 Jahren.
Ist das, ich sag mal, spannend dann? Also das würde mich einfach persönlich interessieren, wir sind Kliniker, wir haben halt das Gefühl, okay, jetzt sehen wir Patienten länger, aber ist das so spannend zu sagen, okay, ach krass, den hatten wir schon mal und jetzt wieder und man freut sich so ein bisschen, dass die Therapiemodalitäten doch besser werden?
Also na klar freut man sich für den Patienten. Also insbesondere, wenn man dann eine Probe bekommt, wo man vielleicht auch in dem Moment gar keine vitalen Tumorzellen sieht, wo man sieht, das Gewebe ist völlig zerstört durch die Bestrahlung, aber man hat jetzt hier nicht den soliden, zelldichten Tumor wieder drin. Also klar freut man sich da für den Patienten.
Ja, jetzt hast du gerade kurz gesagt, mit dem zerstörten Gewebe zur Bestrahlung. Da würde ich einmal kurz einen Exkurs wagen. Und zwar haben wir es ja sowohl bei den hirneigenen Tumorbestrahlungen als auch bei Bestrahlung von Hirnmetastasen häufig noch die Klassifizierung zwischen Progress oder Radionekrose. Immer wieder kommt ja die Frage, ihr könnt es ja, glaube ich, im Präparat relativ eindeutig am Ende zuordnen. Oder nicht?
Ja, also bei Metastasen ist es relativ einfach, weil wir da einen guten immunhistochemischen Marker haben, das Keratin. Wenn wir da keine keratinpositiven Zellen sehen, dann ist die Sache relativ klar. Bei glialen Tumoren ist es immer ein bisschen gemeiner, weil natürlich eine reaktive Gliose unter Umständen auch mal enorm wild aussehen kann und man dann wirklich überlegen muss, ist das jetzt eine ganz ausgeprägte reaktive Gliose oder sind das Tumorzellen, die wir da mit drin haben? Und da hilft uns natürlich auch wieder die Molekulargenetik, gerade der TERT-Promotor. Das sind ja dann häufig Glioblastome gewesen, wo wir in der Vergangenheit diese TERT-Promoter-Mutation nachgewiesen haben, wo wir dann eben nochmal die Möglichkeit haben, das Gewebe nachzuuntersuchen und dann sagen können, also da haben wir jetzt die Mutation nicht nochmal nachgewiesen, so dass wir davon ausgehen, dass wenn da Tumorzellen drin sind, der Tumorzellgehalt einfach unter der Nachweisgrenze ist. Aber also, es ist tatsächlich gemein mit Gliomen.
Okay, also bleibt es doch irgendwie ähnlich bleibt.
Ja, also ich meine, wenn da richtig full-blown Tumor drin ist und man das richtig full-blown Rezidiv sieht, dann sehen wir das natürlich. Es geht ja immer um diese Fälle, wo wir viel Nekrose haben und vielleicht so ein paar einzelne Zellhaufen, dass man die richtig zuordnet. Also wir versuchen das dann schon im Befund auch klar zu machen, dass man unterscheiden kann, dass wir da wirklich das fette Rezidiv sehen versus es ist einfach viel Strahlennekrose und fokal mal ein bisschen vitales Gewebe, wo man es nicht hundertprozentig abgrenzen kann. Aber das ist, glaube ich, für die Klinik ja auch schon mal eine Aussage, ob man sagt, da ist wirklich aktiv proliferierendes Tumorgewebe oder so ein paar einzelne, möglicherweise auch einzelne Tumorzellen.
Ja, ist auf jeden Fall eine Aussage. Das ist aber etwas, was wir auch durchaus umsetzen und dann überlegen, mit was man weitermacht. Ja, auch immer die Frage nach einer zweiten Bestrahlungsserie, die man theoretisch nach der Rezidiv-OP manchmal noch einbringen könnte. Militza, eine Frage hatte ich noch an dich. Jetzt hast du ein bisschen schon Victoria Sachen gefragt, aber hast du etwas, wo du sagst, das möchtest du von Victoria noch mal immer wissen? Weil ja bei uns, also weil ja generell, sag ich mal, der Kontakt zur Neuropatho gar nicht so dicht ist. Also bei uns in Kiel, die kann ich kurz erklären, ich hole kurz ein bisschen aus, haben wir quasi im Tumorboard die Neuropathologen aus Hamburg als Referenzzentrum zugeschaltet per Videokonferenz. Und letzten Endes zur Histologie-Mitteilung. Nur man hat halt immer auch dann Patienten, die jetzt noch primär keine Histo hatten, wo wir die Neuropathologen nicht dabei haben. Wo man vielleicht dann denkt, okay, wäre cool, wenn ich jetzt einen Ansprechpartner dafür hätte. Hast du da so Fragen, die dir manchmal auf der Zunge liegen, Melissa?
Also die eine hat mir Victoria schon beantwortet mit dem, was heißt nicht bestimmbar, wenn das im Befund steht. Und das andere ist, es ist wirklich für mich eine Faszination, was ihr alles analysiert und was da jetzt immer noch dazu kommt, dass man da den Überblick behält, ist mir jetzt so ein bisschen beim Mitschreiben, was du so zu den einzelnen Markern gesagt hast, dachte ich so, wow, sehr spannend, sehr interessant. Was mich interessiert, siehst du einen Unterschied in der Untersuchung, dass ältere Patienten mit Glioblastom andere Marker Kombinationen molekulargenetisch zeigen als die jüngeren Patienten? Weil mein Eindruck ist so, auch das ist mein gefühltes Wahrnehmen, meine gefühlte Wahrheit, wie ich das immer nenne, dass die jüngeren Patienten mit den Glioblastomen, dass die häufiger nicht Promotor methyliert sind, dass die wirklich, wenn sie ein Glioblastom haben, leider häufiger die negativere Version haben, wenn wir schon Glioblastom an sich nehmen als negativen, ist ja an sich schon eine negative Prognose, aber dann noch zusätzlich so die Molekulargenetik, dass die auch eher negativ ist. Hast du da auch ein Gefühl zu, oder sagst du, nee, das ist mir so nicht aufgefallen, dass es da Unterschiede gibt in der Häufung, zumindest der Promotormethylierung?
Ja, ich kann das jetzt so, glaube ich, gar nicht aus dem Stand beantworten. Also wonach wir natürlich gucken, gerade wenn das jüngere Patienten sind, ist, ob das wirklich ein klassisches Glioblastom ist oder ob das irgendwas anderes ist. Also ob das jetzt zum Beispiel ein High-Grade-Astrozytom mit pyloiden Merkmalen ist. Ja? Also bei den jüngeren Patienten ist es ja häufig so, dass sie gar nicht diese klassischen Glioblastome haben, sondern jetzt mal in Anführungszeichen irgendwas anderes. Wenn das klassische Glioblastome sind, kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, ob die zum Beispiel häufiger nicht methyliert sind. Also das müsste ich tatsächlich nachgucken.
Also jüngere ist tatsächlich nicht die Kindesalter, sondern ich sage jetzt mal so die 20-, 30-Jährigen, die schon in der Erwachsenen-Onkologie behandelt werden, die wir hier sehen. Die Kinderonkologen sehen ja die jüngeren Patienten und Patientinnen. Wir sehen ja die Erwachsenen.
Ja. Nein, also schon genau die Patienten. Ja. Also wenn okay. man sagt, da ist jetzt ein Mann oder eine Frau Mitte 40, sieht aus wie ein Glioblastom, wo wir dann zum Beispiel nochmal eine 850K-Methylom-Analyse anschließen würden, um zu sagen, ist es wirklich das klassische Glioblastom oder haben die vielleicht was anderes? Und wo wir dann tendenziell eher vielleicht auch nochmal eine Genpanel-Analyse anschließen würden, um zu gucken, gibt es mögliche Therapie-Targets. Aber so gut, aus dem Stand kann ich das jetzt nicht beantworten.
Okay. Gleiche Frage, aber andersrum an dich. Hast du noch eine Frage an Melissa als Klinikerin?
Ja, also wir hatten ja vorher auch über Zeit gesprochen und was ich im Tumorboard immer mitbekomme ist, Patient soll sich in der Strahlentherapie vorstellen und dann ist der Patient erstmal weg, wird bestrahlt und wir sehen den dann wieder, wenn er bestrahlt ist und dann vielleicht auch ein erstes Rezidiv hatte oder es um die Frage Strahlennekrose geht. Was mich wirklich mal interessieren würde, ist, was durchläuft denn eigentlich ein Patient oder eine Patientin, bis jemand tatsächlich bestrahlt wird? Also die kommen in die Strahlentherapie. Was macht ihr dann mit denen, bis die zum ersten Mal auf dem Tisch liegen und ihre erste Strahlendosis bekommen? Und wie ist das so, das Zeitintervall? Also wie lange dauert das?
Also ich glaube, wenn wir in der Tumorkonferenz sitzen und es ist ein Patient, der tendenziell für Radiochemotherapie geeignet ist, dass wir dann immer gucken, okay, geht er erstmal in die Reha oder müssen wir den stationär übernehmen oder ist es ein Patient, der schon entlassen wurde? Und dann versuchen wir möglichst zeitnah, ein sehr schöner Ausdruck, zeitnah, einen Termin in unserer Ambulanz zum Beispiel zu vereinbaren für diesen Patienten. Da gibt es, weiß nicht, Olaf, ob du weißt, ob es da irgendwie eine Zeitspanne gibt, die wir versuchen einzuhalten, ob wir da.
Aber also ich finde tatsächlich, also zeitnah und dann ist es irgendwie alles 1 bis 4 Wochen. Also ja. Manche haben ja wirklich sofort direkte Übernahme, die auch relativ schnell dann zur Strahlentherapie kommen. Ja, und andere sind im Grunde eigentlich die nach der Operation vom AZ so gut sind, ja, dass sie entlassen werden, unter Umständen sogar erst eine Woche später noch in der Neurochirurgie wieder vorbestellt worden, um dann quasi überhaupt die Befundmitteilung zu bekommen und dann gleichzeitig mitgeteilt zu kriegen, ihr sollt in die Strahlentherapie. Und dann haben wir aber dann die ersten Ambulanztermine relativ schnell innerhalb von 1 bis 2 Wochen. Und dann letzten Endes, was wir in der Strahlentherapie noch machen müssen, ist eben ganz klassisch eine CT-basierte Bestrahlungsplanung. Und im Grunde nach der Bestrahlungsplanung kann so nach 5 Tagen die Bestrahlung beginnen. Also so grob, sage ich mal, relativ fitter Patient wird, glaube ich, dann 3 Wochen postoperativ geht die erste Bestrahlung los. Patienten, die vielleicht auch nur eine Teiltumorresektion gekriegt haben, weil das Glioblastom zu groß ist oder der AZ zu schlecht und mit einer direkten stationären Übernahme, kommen häufig auch mal schneller schon in die Strahlentherapie rein. Wichtig, man muss halt abpassen, dass die Wundheilung von der OP gut gelaufen ist, also geht jetzt nicht direkt nach 3 Tagen. Ja. Und die Fälle, Melissa, was du meintest mit erst Neuroreha, die sehe ich jetzt wieder nicht so oft, aber dass er im Grunde dann grenzwertige AZ, ne, wo man halt sich erhofft, dass man deutlich davon profitiert, erst die Neuroreha durchzuführen.
Ja.
Aber du siehst, Victoria, ist so ein bisschen schwammig. Ich glaube, und dann ist halt, dann ist die Bestrahlung ja, sagen wir mal, 6 Wochen. Ja, und dann sind die Patienten ja regelmäßig noch bei uns, bei Melitza in Behandlung für die Chemotherapie. Und letzten Endes ja immer bis zum Rezidiv. Und das ist ja dann der Moment, wo du wieder irgendwas zumindest mitkriegst, ne?
Ja.
Ja, man hat so ein bisschen das Leid, dass in Tumorboards sehr selten dann mit allen besprochen wird, wenn man ein MRT hat, wo alles weiter kontrolliert ist und dann so eine Weitergabe, da geht es übrigens noch gut, sondern im Geschäft ist man nur mit den Fällen, wo das dann nicht mehr so gut weitergeht. Ne? Ja. Genau. An diesem Punkt möchte ich euch beiden danken für eure Zeit. Und ja, vielen Dank, Melitza, vielen Dank, Victoria.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Und würde mich freuen, je nachdem, wo die Reise hingeht, euch vielleicht nochmal in einer Folge begrüßen zu dürfen. Vielleicht auch über mal nicht Grad 4 Tumore, aber das werden wir sehen. Da müssen wir noch das Programm entwickeln. Auf jeden Fall schönen Feierabend nach München.
Vielen Dank. Ebenfalls.
Und Melitza, ja, schönen Feierabend auch dir.
Danke.
Bis gleich. Ich komme gleich nochmal in den Nebenraum. Ja, das war's von unserer Folge heute. Auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Grey Matter, der Novo College Podcast von und für Strahlentherapeuten. Alle Novo College Podcast Folgen findet ihr auf unserer Novo College Website. Und habt ihr einmal Fragen oder möchtet eine Anmerkung mit uns teilen? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@novocollege.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.